Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Hallöchen, Stammplatzfreunde. Es ist Freitag und das bedeutet Vorschaufolge auf den kommenden Bundesligaspieltag. Der 23. steht an. Ihr kennt das Prozedere. Wir gehen Partie für Partie durch und das mache ich heute mit unserem Podcast-Papa Florian Witte. André hat nämlich frei.
Grüß dich, Killi. Hallo, Stammplatz-Community. Killi, mir ist übrigens aufgefallen, wir brauchen irgendeinen Namen für die Stammplatz-Community. Also sowas wie Stammplätzchen, aber das ist es jetzt nicht. Irgendwas in cool. Also wenn ihr da eine Idee habt, Stammplatzianer, ich habe keine Ahnung, alles doof, alles uncool. Aber vielleicht hat ja wer von euch eine kreative Idee. Ich habe sie nicht.
Ist ein cooler Gedanke von dir.
Ja.
Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. So ein Namen für die Community.
Ich finde das immer so kühl. Hallo Stammplatz-Community, sage ich hier immer. Finde ich so, hallo Podcast-Freunde, ja, aber irgendwas. Vielleicht habt ihr eine Idee.
Ja, schickt gerne rüber. Vielleicht rede ich nochmal mit André und wir loben auch so einen kleinen Wettbewerb mit einem Preis aus für den Gewinner.
Ja, könnte man überlegen. Eine Kleinigkeit, irgendwas Schönes finden wir ganz sicher.
Aber nichts mit Deckel drauf. Das ist schon mal die
Irgendwas mit Stammplatz.
Ja, irgendwas mit Stammplatz. Wir hören mal nach. Also, jetzt lass uns kommen zum Spieltag, denn es geht ja heute Abend gleich richtig krachend los, Flo. Spitzenspiel vorgezogen an diesem Spieltag, an einem Freitagabend, warum auch immer dieses Spiel heute Abend hingelegt wurde, ich weiß es nicht. Dortmund gegen Leipzig. Also mehr Spitzenspiel geht einfach am Ende des Tages nicht. Der zweite gegen den vierten aktuell, die trennen nur ganz wenig. Es ist viel Brisanz drinne. Rückkehr von Marco Rose in den Signal Iduna Park. Der wird viele bekannte Gesichter wiedersehen. Wir haben ihn da das erste Mal auf der Bank gesehen, damals gegen Dortmund als Leipzig-Trainer. Das ging krachend für den BVB in die Hose, 3-0. Also da steckt ganz viel drin.
Ja, wir haben ja oft, ich sag's mal auf Deutsch, so wie es ist, Kackspieler am Freitagabend. Das entschäde ich jetzt mal für viel. Ich glaube, das Spiel muss sich jeder angucken. Und diese ganze Rose-Thematik, natürlich, das ist unabhängig von der sportlichen Brisanz natürlich auch wirklich überragend. Ich glaube, es ist jetzt 287 Tage her. Habe ich nicht jetzt schnell ausgerechnet, sondern wir haben eine größere Geschichte gemacht bei Bild.de hinter der Plusschranke. Jeder sollte da mal reinklicken, der Bezug zum Verein hat. Die letzten Rätsel des Rose-Rauswurfs. Und das war ja so, obwohl das erst ein knappes Jahr her ist, hatte ich das selbst gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das kam ja total überraschend. Und das schöne Detail, was da drin steht, ist, dass Jule Brandt sogar von einer Push-Mitteilung überrascht wurde und dachte an eine Satire-Meldung vom Postillon, als er gesehen hat, BVB und Marco Rose beenden die Zusammenarbeit. Also das war damals echt eine Geschichte, die gar nicht so einfach war. Der Text ist ein schöner Blick hinter die Kulissen und ich habe mir den auch durchgelesen, zweimal sogar und habe jetzt sogar noch viel mehr Bock auf das Spiel.
Geht mir auch so, ich habe den auch gelesen. Den Link dazu packe ich der Community mal gerne in die Shownotes, da könnt ihr auf jeden Fall mal drüber lesen. Gibt wirklich, wie du angesprochen hast, das ein oder andere spannende Detail. Zwei Abende in Folge hat Marco Rose noch mit der Mannschaft, teilweise auch mit den BVB-Bossen gefeiert.
Auch mit Kehl, ja.
Ja, und dann gab es diesen Tag X, an dem erst die Bossrunde gesprochen hat miteinander, dann mit Rose und am Ende hat man sich getrennt. Rose ist noch an dem Abend nach Leipzig geflüchtet und der Rest ist Geschichte. Jetzt lass uns zum Sportlichen kommen, weil das ist ja wirklich das Spiel der beiden Mannschaften der Stunde. So kann man es sagen. Der BVB kann mit einem Sieg oder mit einem Remis vorübergehend wieder an den Bayern vorbeiziehen, sich die Tabellenspitze sichern. Auf der anderen Seite würde er B mit einem Sieg seinerseits an Union vorbeiziehen und bis auf einen Punkt ranrücken an Bayern und Dortmund. Also das macht es ja wirklich spannend. Verlieren eher nicht erlaubt für RB, weil sie dann 7 Punkte hinterm BVB wären, oder?
Genau. Die könnten auf jeden Fall eine Niederlage weniger verkraften. Ich sage es, und auch wenn ich jetzt wieder viel Lack kriegen werde, alle Fußballtraditionalisten mal weggehört. Als neutraler Fan muss man sich eigentlich einen RB-Sieg wünschen, weil dann hat man da einen echten Dreikampf. Dortmund hat so einen brutal stabilen Eindruck gemacht, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ich befürchte ein Unentschieden und dann ist es nicht ganz so schlimm aus neutraler Sicht, weil die Situation ja gleich bleibt zwischen den beiden. Die Bayern würden sich sicher freuen. Also die gucken auch ganz genau hin.
Ich gehe eher mit einem Sieg vom BVB. Ich sag dir auch warum. Der BVB ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga, alle 7 Ligaspiele gewonnen. Ja, Marco Rose ist seit seinem Amtsantritt mit 37 Punkten der beste Trainer in dieser Periode in der Bundesliga. Aber Konrad Leimer ist gelb gesperrt bei RB. Ja, jetzt werden wieder einige sagen, ja, aber Nkunku ist ja ein Startelf-Kandidat. Aber der BVB hat doch in der Breite und was auch auf der Bank ist, wenn jetzt Adeyemi und Moukoko auch fehlen, für mich aus meiner Perspektive trotzdem den besseren Kader. Und sie spielen zu Hause, was ein riesen Vorteil ist heute.
Ja, und ein Spieler, was glaubst du, wer ist im Moment der wichtigste Spieler beim BVB?
Jule Brandt.
Ja, unglaublich, oder? Also wer hätte das gedacht? Es soll jetzt angeblich sogar auf dem Zettel von Arsenal und Tottenham stehen. Ich halte das, dein Vertrag läuft ja 24 aus. Ich halte das für total realistisch. Marcel Reif hat ja alle, in Anführungsstrichen, etwas geschockt mit dem Satz, dass er letztens bei uns bei Reif ist live sagte, nennen Sie mir einen besseren Kicker im Moment in Europa. Damit meinte er nicht insgesamt Fußballer, aber so von von dieser Gesamtattitüde, Form. Und das ist schon, der ist in einer wahnsinnigen Form. Und von daher, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ganz klar für den BVB spricht heute Abend.
14 Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen habe ich nochmal nachgeguckt. Also der Junge ist wirklich super unterwegs. In den letzten 4 Ligaspielen auch 4-mal getroffen. An jedem Spieltag eine Hütte gemacht, Minimum. Auch dann, wenn es drauf ankommt, wie in Hoffenheim, die Bude gemacht, weiß er selber nicht mehr wie, mit dem Rücken und so weiter. Aber was du gesagt hast oder was Marcel Reif gesagt hat mit Kicker, ja, das stimmt, so die Fähigkeiten, die er mitbringt, enger Raum, Ballbehandlung und so, da ist Jule Brandt aktuell sicherlich einer der Top 5 in Europa.
Kannst du ihn in England vorstellen? Ich kann mir Arsenal, könnte ich mir echt gut vorstellen.
Mittlerweile kann ich mir ihn ein bisschen besser in England vorstellen, weil sein Spiel körperlicher geworden ist. Vor 1-2 Jahren, auch in der Form, hätte es sowieso gar keinen Sinn gemacht, aber dadurch, dass er wirklich auch ein bisschen zugelegt hat, ein bisschen drahtiger geworden hat, sich gut in den Räumen bewegt, kann das schon funktionieren. Ich bin trotzdem noch ein bisschen skeptisch aufgrund der Zweikampfhärte, die es auf der Insel einfach gibt.
Ja, wenn du schnell genug bist und schnell genug dribbeln kannst, brauchst du ihn nicht. Ich bin gespannt. Dortmund wird alles dran setzen, um mit ihm zu verlängern. Das wird sicherlich spannend zum Ende der Saison und im Sommer.
Also das Spiel gucken wir uns heute Abend an, beziehungsweise André Albers. Ich glaube, du bist auch hier oder bist du da?
Ich gönne mir mal ein langes Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag frei. Kommt bei mir vielleicht 2-mal im Jahr vor.
Sei dir gegönnt.
Aber ich werde auf den Ticker gucken. Ich gehe abends mit meiner Frau und meiner Tochter essen, aber das ist wirklich Minimum-Ticker. Vielleicht auch ein bisschen bei den Kollegen könnte Sohn reingucken, ja, weil das muss man sehen.
Also André guckt das Spiel hier und wird auch eine Folge machen. Deswegen gibt es keine Sonderfolge am Samstag, sondern aktuelles zum Spiel. Ich glaube, das gibt die Partie absolut her, Leute. Dann lasst uns gerne weitermachen, Flo, mit dem Bundesliga-Samstag. 15.30 Uhr dann alles bei Sky, ne, nachdem ja dieses Dortmund-Spiel nur auf The Zone zu sehen ist heute Abend. Und da ist auch viel Brisanz drin und wir bleiben gleich im Pott. Bochum gegen Schalke, Revierderby, die beiden Stadien liegen nicht mal 14 Kilometer auseinander und da ist so viel Brisanz drin, ähnlich wie bei Dortmund gegen Leipzig. Reis kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte, da ist viel verbrannte Erde hinterlassen worden. Es geht für beide gegen den Abstieg, ein Sieg von dem anderen könnte schon einer zu viel sein, ja?
Ja, Schalke kann auf Platz 17 springen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also das ist für mich eigentlich so das geheime Kracherspiel des Spieltags. Wir haben gerade über Dortmund-Leipzig geredet. Klar, das ist das Offensichtliche. Aber da steckt, da kann sich auch kein Fußballromantiker beschweren. Also zwei Traditions-Pott-Clubs gegeneinander. Kili, du kennst ja beide Clubs sehr, sehr gut. Kennst auch das Bochumer Stadion gut.
Ich bin übrigens da.
Du bist vor Ort.
Ich werde live im Stadion sein, weil wir am Wochenende bei Bild auch einen Boxkampf aus Bochum, nämlich um die Schwergewichts-EM von Agit Kabayel übertragen werden. Dort bin ich dann abends noch im Ruhrkongress, das ist 500 Meter entfernt von der Kastropper und werde dann schön mit Max Backhaus, Peter Wenzel und all unseren Bildkollegen im Stadion sitzen und natürlich auch eine Spanheit schicken, ist ja klar, André.
Und kleines Bierchen und Bratwurst.
Ja.
Die soll ja in Bochum sehr gut sein.
Die Currywurst ist in Bochum sehr gut. Okay. Das Bier, naja.
Aber kommen wir mal zum Rasen oder zumindest zu dem, was dann auf dem Feld passiert und drumherum. Reis ist ja auch eine Rückkehr für ihn und das ist ja wirklich relativ schmutzig auseinandergegangen, wenn ich mich da richtig erinnere. Ne?
Ja, total schmutzig, weil es im letzten Sommer schon die Überlegung gab oder auch die Anfrage von Schalke 04 an Thomas Reis und er wollte damals auch gerne, hat die Bochumer Verantwortlichen um Freigabe gebeten, dorthin zu wechseln. Das kam dann alles nachher raus, weil es halt nicht passiert ist. Unser Kollege Max Backhaus hat darüber exklusiv damals berichtet. Und ja, Reis hat sich dann in so eine Flunkerei verwickelt, hat immer das verneint, nein, es gab keinen Kontakt und am Ende kam es doch raus, er hat sich entschuldigt und der VfL bzw. der Präsident Hans-Peter Willis, den kenne ich auch schon ewig, weil ich zufälligerweise mal mit dem als kleiner Teenie im Urlaub war, hat dann ihm vereinsschädigendes Verhältnis vorgeworfen, Verhalten nicht gut an den Tag gelegt für den VfL und da ist, wie gesagt, viel, viel verbrannte Erde hinterlassen worden. Thomas Reis hat sogar mal in einem Spobi-Interview Ende letzten Jahres gesagt, es gibt Leute, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben beim VfL und das ist eben der Präsident.
Hm. Ja, also da ist durchaus Brisanz drin, nicht nur auf dem Rasen. Was glaubst du für mich? Ich schwanke so ein bisschen. Normalerweise sage ich Bochum, das ist ja genau die Spiele, die sie gewinnen müssen. Ne? Wir wissen, die sind unglaublich heimstark und in direkter Konkurrenz, das müssen sie gewinnen. Allerdings hat Schalke mich wirklich überrascht in den letzten Spielen, dass sie sowas wie eine, ja, also nicht nur wie, sondern da zeigt die Formkurve nach oben und von daher glaube ich, wenn man das alles in den Topf wirft und einen Strich drunter zieht, glaube ich, das ist ein 100 Euro 1:1.
Oh ja, na, könntest du recht haben.
Bisschen unbefriedigend, aber...
Aber das ist einfach zu wichtig für beide Mannschaften. Ja, der Brite sagt jetzt do or die, alles oder nichts, ne? Friss oder stirb. Und Bochum könnte ja auch rein theoretisch auf Platz 14 hochrutschen nach einem Sieg gegen Schalke. Ja, klar, Bochum Heimstärke, haben zuletzt aber auch ein Heimspiel verloren, haben sich jetzt auch in Bremen echt wirklich schlecht präsentiert. Also für mich geht die Tendenz da leicht tatsächlich Richtung Auswärtssieg von Schalke.
Das wäre spannend, dann hätten wir unten richtig Alarm im Keller. Also für die Liga wäre es wahrscheinlich wieder aus neutraler Sicht das Beste, wenn Schalke gewinnt.
Ja, also ich fände es tatsächlich ganz schön. Also ein Unentschieden will ich jetzt nicht sehen, zumal das heute Abend eigentlich auch schon droht.
Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist, auf Sex, oder?
Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen?
Das 17. Bundesland. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband.
Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
Dann machen wir weiter mit Mainz gegen Hoffenheim. Flo, das Hinspiel 4:1 für Hoffenheim, die damals danach auf Platz 4 mit 12 Punkten standen. Jetzt
ja,
kannst
noch,
du mal ausrechnen.
Breitenreiter. Da ja. Hat Breitenreiter noch wirklich von Europa geträumt und wenn er die Augen ganz fest zugemacht hat, wahrscheinlich auch von der Champions League. Jetzt ist er arbeitslos und Hoffenheim muss gucken, dass er nicht richtig tief in Abstiegskampf kommt.
Ja, damals wird der Hoffenheim-Sympathisant schon fast gesagt haben, Europa ist absolut realistisch. Die Wahrheit oder Realität sieht jetzt anders aus. Sie haben nämlich nach diesem Spieltag und diesem Sieg gegen Mainz nur noch 7 Punkte bis jetzt geholt, sind dadurch abgerutscht auf Platz 16, stehen da mit 19 Punkten da und Mainz in der gleichen Zeit 22 Punkte geholt. Und die träumen von Europa und das ist berechtigt.
Ja, die sind unglaublich gut drauf. Ich glaube, die sind in der Rückrundentabelle wirklich Zweiter, Hoffenheim Letzter. Also mehr muss man dazu nicht sagen. Darum ist es für mich auch eigentlich eine relativ klare Mainz-Geschichte. Ich habe hier mich über Mainz, ich glaube letzte oder vorletzte Woche mal gesagt, Spiele wie Augsburg gegen Mainz braucht niemand. Der André hat mir erzählt, dass da viel Kritik auf dem Podcast-Handy für mich kam. Darum jetzt noch ein ganz heißer Tipp. Ich meine es gut mit allen Mainz-Fans. Christian Heidel ist Sonntag 10 Uhr bei der Lage der Liga bei Bild zu Gast. Wird dann sicherlich auch die brennenden Fragen zu diesem Spiel und zur absoluten Mainzer Topform im Moment beantworten. Also schaltet da mal ein.
War ein bisschen offen unter der Woche, ob Bo Svensson auch an der Linie stehen kann. Hatte Grippe, sieht aber alles ganz gut aus. Genauso wie bei Karim Unisivu, der ja auch zur Tormaschinerie von Mainz 05 gehört. Der ist auch wieder fit nach Kniebeschwerden. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight des Spieltags, auch wenn ich es natürlich nicht sehen werde, weil ich in Bochum bin. Union gegen Köln ist einfach auch die Heimkehr von Steffen Baumgart an alte Wirkungsstätte. Und ich habe immer noch die Worte von Baumgart im Ohr, als er mal bei unseren Kollegen hier in Lage der Liga bei Bild TV zu Gast war und dort gesagt hat, ich bin immer noch Unioner, Mitglied des Vereins und lebe in Köpenick. Ich gönne denen alles, das ist klar. Aber das ruht am Samstag. Morgen.
Das ruht. Ich finde es erstaunlich, dass er noch in Köpenick wohnt und wir kennen ja auch einige Union-Trainer. Ich glaube, Uwe Neuhaus war es. Da kam dann irgendwann raus, dass der in Wannsee wohnte. Für alle Nicht-Berliner, das ist so wie Feuer und Wasser. Ne? Das eine ist der ehemalige Ostteil der Stadt im Wald, Köpenick. Ne? Die sehen sich so ein bisschen auch als eigene Stadt. Und das andere ist Wannsee, das Villenviertel im feinen Westen. Und Uwe Neuhaus ist da ganz heimlich hingezogen, wollte nie, dass es rauskommt. Kam dann aber raus. Baumgart genau das Gegenteil. Der scheint sich wirklich damit voll zu identifizieren. Das ruht jetzt für 90 Minuten, aber sonst kauft man dem das auch einfach ab.
Sehr harte Aufgabe für die Kölner. Hinspiel war übrigens 1-0 damals für die Unioner. Köln zuletzt 2 Spiele in Folge verloren. Die warten seit 609 Minuten auf einen Stürmertor. Ich weiß, du warst sehr optimistisch, was Davy Selke anging. Mittlerweile kann man da eher jetzt Richtung Flop davon reden. Auch die Doppelspitze mit Tigges hat zuletzt gar nicht funktioniert. Da vorne 2 Brecher reinzustellen, das ging alles nicht. Boah, das ist schon eine richtungsweisende Partie für den ersten FC Köln. Nicht, dass sie da unten noch reinrutschen.
Ja, aber für Köln sowieso, das haben wir jetzt immer gesagt, die müssen jetzt anfangen zu gewinnen. Die sind gefühlt besser eigentlich drauf, weil sie viele tolle Spiele gegen große Mannschaften gemacht haben, als der Tabellenstand zeigt. Aber auch für Union ein wegweisendes Spiel, allerdings natürlich auf viel, viel höherem Niveau. Für Union geht es jetzt darum, zu sagen, bleibt man ganz oben dran oder muss man eher gucken, vielleicht die nächsten Wochen ein bisschen Europa abzusichern. Also da ist eine Menge on the line, wie der Amerikaner sagen würde, für beide Mannschaften. Und ich bin da unheimlich gespannt drauf. Ich fürchte, es wird kein Fußballfeuerwerk, muss man sagen. Aber das muss es ja auch nicht immer sein. Von daher spannend. Wenn ich tippen müsste und du wirst mich jetzt gleich wieder fragen, glaube ich, es wird ein 1-0-Sieg für Union.
Oh, das freut mich. Würde ich mitgehen. Also es wird ein knapper Sieg für Union. Ich glaube, Köln kommt ja auch so ein bisschen mit Bundestrainerrückenwind. Hansi Flick war unter der Woche da.
Aber wahrscheinlich nicht wegen Davy Selke, oder?
Nee, war er nicht. Der hat sich mal so ein bisschen angeguckt, fand ich ganz interessant. Haben unsere Reporterkollegen Mirko Frank und Uli Bauer auch erzählt, dass Hansi Flick einfach mal gucken wollte in Köln, weil ja Steffen Baumgart und diese Mannschaft es gut geschafft haben, die Stadt Köln so ein bisschen hinter sich wiederzubringen. Ja, so eine Euphorie zu entfachen. Und er da einfach mal so ein bisschen nachfragen wollte, wie sie das alles so gemacht haben. Natürlich ist die sportliche Leistung auch ganz wichtig. Aber er meinte auch, wir können uns davon eine Scheibe abschneiden für die eigene Nationalmannschaft.
Da bin ich gespannt, aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, bis man bei einem DFB-Länderspiel die letzten 10 Minuten vorm Spiel im Stadion die Stimmung hat, wie man sie bei einem Köln-Heimspiel hat, weil das ist, ich habe als Reporter eigentlich jedes Bundesliga-Stadion mehrmals von innen gesehen. Gegner war ja immer härter, deswegen nicht immer ausverkauft, aber oft auch ausverkauft. Und ich muss sagen, die schönsten, gänsehautmäßigsten 10 Minuten vorm Spiel sind Köln und gleich danach kommt Bochum. Aber Köln bleibt für mich, wenn das ganze Stadion singt, das ist einfach Gänsehaut pur. Und das wäre ja schön, wenn es das beim Länderspiel mal gibt. Vielleicht hat Hansi Flick genau hingehört.
Schauen wir aufs letzte Konferenzspiel des Nachmittags am Samstag, Flo. Das sind die Augsburger. Guter Bezugpunkt zu Hertha. Haben ja letzte Woche im Schneegestöber hier in Berlin 2-0 verloren. Die jetzt gegen Werder. Im Hinspiel gab es übrigens diesen Auswärtssieg, wo du dich vielleicht noch erinnern kannst, wo Giekewitz den Elfmeterpunkt kaputt getrampelt hat.
Ah, ja.
Das war diese Nummer. Und dann haben die Augsburger das Ding gewonnen, weil Duxch am Ende verschossen hat. Und alle waren wahnsinnig sauer. Gute Nachricht für alle Werder-Fans. Mitchell Weiser ist wieder fit. Da sieht es auch ganz gut aus Richtung Vertragsverlängerung, also wenn Werder den Klassenerhalt packt, dann wird es da definitiv finale Gespräche geben. Niklas Stark ist auch zurück nach Gelbsperre. Das wird ein Kampfspiel, sage ich dir jetzt schon. Augsburg, die ekelhafteste Truppe im positiven Sinne der ganzen Liga. Die laufen viel, die hauen sich rein in jeden Zweikampf, machen auch mal ein ekelhaftes Foul. Musst du aber vielleicht auch machen, wenn du in dieser Liga bleiben willst. Da habe ich ganz schwer zu kämpfen mit einem Ergebnistipp, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, man kann es jetzt langweilig machen und auch sagen, ist ein klares 1-1-Spiel. Ich sehe aber gerade mit den Rückkehrern Weiser, der für mich einer der unterschätztesten Außenverteidiger der Liga ist, muss man sagen. Also der war in einer absoluten Topform. Vielleicht charakterlich manchmal ein bisschen schwierig, was man so hört, aber rein auf dem Platz. Also ich glaube, das gibt Werder auch nochmal ein ganz anderes Element. Und damit ich nicht langweilig wieder 1-1 tippe, sage ich, das wird ein 1-2 Werder-Sieg.
Okay. So, dann machen wir zum Schluss noch einmal weiter mit dem Topspiel Stuttgart gegen Bayern. Die Bayern müssen nicht weit fahren. Auch da gab es viel Brisanz im Hinspiel, 2-2. Ich erinnere mich, als Kimmich im eigenen Strafraum fiel nach einem kleinen Zupferchen. Also es war ganz weich. Dann gab es ein Tor für Stuttgart, wurde aberkannt. Also die treffen sich jetzt nochmal wieder. Bruno, der Schöne, gegen die Bayern. Ist für mich eine eindeutige Sache, gehe ich ganz klar mit Bayern, auch wenn unter der Woche wieder viel passiert ist.
Ja, einzig, wo man sagen könnte, naja, mal gucken, ist, hat Bayern schon zu sehr Paris im Kopf? Das ist jetzt so ein Klassiker, den man sagt, wo ich aber sage, das interessiert die nicht. Die haben die Klasse, die haben letztes Wochenende gezeigt, was in einem echten Spitzenspiel unter riesigem Druck, wo sie da standen, was sie zu leisten imstande sind. Von daher mache ich mir da gar keine Gedanken. Für mich eh das bestimmte Bayern-Thema, was mich sehr überrascht hat, nicht der Fakt, dass es passiert ist, sondern die Details, sind der neue Choupo-Vertrag.
Ja, von 5 auf 10 Millionen hoch. Ja. Natürlich ganz klar leistungsbezogen, ja.
Ja, trotzdem 10 Millionen, Kili, das ist einfach ein Brett. Ich kann mich an Zeiten erinnern bei Bayern, da waren die zweistelligen Millionenbeträge, waren die absoluten Topstars. Ne? Also das hat Neuer bekommen, das hat Müller bekommen. Das war wirklich so eine Schallmauer. Und ich finde schon, ich schätze Choupo sehr. Und der spielt eine tolle Saison, obwohl er jetzt natürlich auch wieder ein kleines Loch gefallen ist. Fair enough, darf er auch. Aber zweistelliger Millionenvertrag, gut, er hat jetzt keinen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, von daher kann man sagen, das ist so ein bisschen rückwirkend. Wird er jetzt das besser bezahlt, was er vorher für zu schlecht, was er vorher schlechter bezahlt wurde, gemessen an seiner Leistung. Trotzdem, also, dass Bayern die Schatulle da so weit aufmacht, hat mich überrascht und ich bin gespannt.
Nee. Ja, aber Flo, ganz ehrlich, also der wird natürlich einen kleinen Gehaltssprung gemacht haben. Der wird jetzt 5 Millionen Euro Grundgehalt bekommen und das andere ist, macht er 10 Tore, kriegt er nochmal eine Mio, macht er 20, kriegt er nochmal eine Mio.
Du meinst, die 10 Millionen werden nur erreicht, wenn er Weltfußballer wird und Champions-League-Torschütze.
Sowas in der Art, genau. Und da muss auch das Team noch erfolgreich sein. Also der wird einen Grundgehalt haben von 5. Das ist auch immer noch viel, 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 viel Geld und gut für ihn.
Das finde ich aber total angemessen.
Was ist angemessen im Fußballgeschäft? Aber er hat es sich auf jeden Fall verdient mit seinen Leistung. Und mittlerweile musst du sagen, sowas, was du beschrieben hast, ja, 10 Millionen nur die Top-Spieler und so weiter. Ja, mittlerweile sagen wir auch, ein 7, 8 oder 15 Millionen Euro Transfer ist ja fast schon langweilig. Weil
ja, und im Endeffekt muss man auch sagen, und jetzt fresse ich meine eigenen Worte, krieg im Bekanntenkreis dann auch immer, und dann kommt diese Keule, alles so viel im Fußball, die verdienen alle so viel. Naja, Im Endeffekt ist jeder so viel wert, wie ihm der Arbeitgeber bezahlen will. Das muss man ja mal sagen. Und von daher will ich mich auch ganz klar distanzieren. Ich möchte da keinen Vorwurf machen. Ich fand die Zahl, und du hast natürlich recht, wenn man sie besser einordnet, ist das wahrscheinlich es, was eher unrealistisch zu erreichen ist. Trotzdem habe ich im Moment geschluckt, dass ich dachte, Choupo-Moting 10 Millionen. Aber leistungsbezogen, das ist ja smart. Und ich glaube, er hat im Moment auch sein derzeitiges Gehalt eher überliefert. Von daher gönne ich ihm da auch jeden Cent. Alles okay.
Gut, dann machen wir gleich den Deckel drauf, aber vorher nochmal die Erinnerung, zweite Liga auch heute Abend, 18:30 bei den Kollegen von Sky, interessante Partien, Vierter Paderborn gegen Siebter St. Pauli und Magdeburg als 14. gegen Kaiserslautern. Gewinnt Kaiserslautern und gewinnt auch Paderborn, sind die mit Siegen ganz nah dran an den Top 3, zumal ja Heidenheim und Darmstadt erst am Samstag gegeneinander auch spielen, Dritter gegen Erster, nehmen sich eventuell die Punkte weg, dann könnte es da rund um den Relegationsplatz, Platz 3, nochmal sehr, sehr spannend werden. Alle Frankfurt-Fans können sowohl Frauenbundesliga gucken, die Eintracht spielt nämlich gegen den SC Freiburg um 18.30 Uhr bei The Zone, als auch die Napoli spielt Serie A gegen Lazio Rom, vielleicht schon mal eine ganz interessante Partie Richtung Champions League.
20:30 bei The Zone ist das.
20:30 bei The Zone, nochmal korrigiert. So Freunde, damit Schluss für heute und ein angenehmes Bundesliga-Wochenende euch.
Deckel drauf, macht's gut und denkt dran, Vorschläge, wie wir die Community nennen können, da haben wir Bock drauf.
Ciao, ciao.
Ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.